Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Ich habe heute einen Mann zu Gast, der sich vor vielen Jahren vorgenommen hat, über Politik so zu schreiben und zu reden, dass möglichst alle Menschen ihn verstehen. Und man kann heute sagen, das ist ihm gelungen, denn inzwischen ist mein heutiger Gast Deutschlands bekanntester Politikerklärer. Und ob das damit zu tun hat, dass er aus einem Lehrerhaushalt stammt, das werden wir gleich unter anderem besprechen. Zusammen waren er und ich mehr als 100 Mal bei Markus Lanz, wobei ich war einmal da. Und man kann sagen, dass auch die anderen Talkshows sich um ihn reißen, um diesen Mann, der über Jahre hinweg zu einer eigenen Marke geworden ist. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die vielen Menschen, die heute in der Jazz Hall in Hamburg hier sind, ob die überhaupt alle wissen, für welches Medium er tatsächlich arbeitet, nämlich nicht für Markus Lanz, sondern für die Welt. Die Aufzeichnung dieses Podcasts, die war irre schnell ausverkauft. Das neue Buch meines Gastes stand wochenlang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Es heißt Letzte Chance und man denkt, wenn man auf das Cover guckt, dass es um Friedrich Merz geht. Aber es geht mindestens so sehr auch um Olaf Scholz und die Ampelregierung. Und allein deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier ist und begrüße mit Ihnen hoffentlich mit einem frenetischen Auftrittsablauf Robin Alexander. Lieber Robin, ich habe nochmal nachgeguckt. Unsere Wege beruflich haben sich einmal überschnitten, nämlich 2008. Du kamst zur Welt, richtig? Und ich war bei der Weltgruppe, bei der Berliner Morgenpost. Also er kam zur Welt, ne? Also zur Zeitung Die Welt. Und was ich aber nicht wusste, du kamst von Vanity Fair.
Ja.
Das heißt, du warst damals noch gar kein politischer Journalist?
Doch, ich war politischer Journalist und die Vanity Fair, das ist ja so eine Zeitung, die in Amerika richtig groß ist, die machen Mode und schöne Menschen, aber auch journalistische Texte. Also die machen so 20 Seiten über, war Irak der falsche Angriffskrieg oder so. Und die Vanity Fair ist überall auf der Welt wahnsinnig erfolgreich, außer in Deutschland. Da hat es nicht geklappt. Wir hatten nur ein Jahr, dann waren wir pleite.
Und dann
musste ich bei dir anheuern.
Und dann bist du damals mit Ulf Poschardt, der glaube ich auch bei Vanity Fair war, zur Welt gekommen? Wie bist du zur Welt gekommen?
Thomas Schmidt holte mich, den du auch noch kennst.
Ja.
Damals Chefredakteur der Welt, der rief mich an. Ich weiß nicht, ich saß bei Vanity Fair im Büro. Wir wussten aber schon, geht pleite und sagte, ich heiße Thomas Schmidt, können Sie sich vorstellen, für die Welt zu arbeiten? Ich hatte damals zwei Kinder, ganz klein, Frau war noch zu Hause. Also meine Tochter ist in der Vanity Fair Zeit geboren. Ich dachte, ja, ich glaube schon. Und so bin ich da hingekommen.
Was kaum einer weiß, ist angefangen hat das alles bei dir bei der Taz.
Ja, ich habe bei der Taz in Berlin volontiert. Das kam so, ich habe Journalismus studiert in Leipzig und in dem Journalismus drin war ein Volontariat. Volontariat ist das Wort für Ausbildung im Journalismus. Und das Volontariat, das man in diesem Studium machen sollte, das war oft in ostdeutschen Regionalredaktionen, was auch eine gute Sache ist. Aber ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich will ins politische Berlin. Und dann habe ich Bewerbung geschrieben und dann landete ich bei der Taz. Und es war super. Es war eine super Ausbildung bei Jens König, bei Bettina Gauss, Ich habe da wahnsinnig viel gelernt und bin da immer noch dankbar. Und sie haben mich auch jetzt wieder zur Blattkritik eingeladen.
Jens König, kommen wir nachher noch zu, spielt in deinem Leben auch als Autor eine große Rolle. Stimmt es, dass dein Geschichtslehrer damals zu dir gesagt hat, gehen Sie doch mal nach Ostdeutschland, um diesen Teil kennenzulernen?
Das war noch früher. Also ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, genauer gesagt aus Wanne-Eickel. Das gibt's nämlich wirklich.
Aber Wanne-Eickel soll ja so, ist sozusagen das Hamburg des Ruhrgebiets, kann man das sagen?
Na, ja.
Der eine sagt so, der andere sagt so.
Ja. Und in Wanne-Eickel war ich auf dem Gymnasium Eickel und da gab es Herrn Tripp, unseren Geschichtslehrer. Und als die Mauer fiel, 89, behandelten wir gerade in Geschichte Amerika, also wo die Leute immer mit dem Planwagen in Westen fahren und das neue Land erschließen. Und dann sagte Herr Tripp, damals hieß es Young Men Go West und bei euch heißt es Young Men Go East. Und niemand aus der Klasse hat es gemacht, außer ich.
Kannst du deshalb heute die Ostdeutschen besser verstehen als andere westdeutsche Journalisten?
Also ich bin auch mit einer Ostdeutschen verheiratet und habe, also die Hälfte meiner Familie ist ostdeutsch und meine Kinder sind halt gemischt. Bikulturelle Ehe. Aber Ostdeutschland ist auch sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel die da an der Küste wohnen, die klingen fast so wie ihr hier. Und die Sachsen, das sind schon sehr unterschiedliche Völkchen. Und auch Ostdeutschland macht eine Entwicklung. Also damals in den 90er Jahren war Leipzig ein extrem dynamischer, offener Ort. Also ich kam hier aus dem Ruhrgebiet und in Leipzig war ehrlich gesagt mehr los, ja. Und jetzt habe ich schon Freunde in Ostdeutschland, die sagen, auch das Erstarken der AfD schlägt auch auf die gesellschaftliche Stimmung durch, ja.
Also, aber eine Erklärung dafür kannst du dann, oder kannst du es besser verstehen als andere?
Ich hätte damals zum Beispiel nie für möglich gehalten, dass gerade in Sachsen das so ein Ding wäre. Mhm. Weil damals, also in den 90ern, hatte Sachsen so das Verständnis, wir sind ganz offen und wir holen Leute und wir machen alles neu. Und ja, also da sieht man auch, dass eine Entwicklung immer offen ist.
Offen ist auch dein weiterer Lebensweg. Man fragt sich ja heute, wer war eigentlich da in der Zeit, in der Robin Alexander nicht in diesen ganzen Talkshows saß? Und wann fing das eigentlich an? Und da habe ich gestaunt und mich erinnert, verbessere mich bitte immer, wenn ich Quatsch rede. Du warst ja relativ früh, du hast glaube ich 2010 angefangen, über das Kanzleramt zu berichten und du warst dann irgendwann mal Sidekick von Stefan Raab.
Ja, 2013 war eine Bundestagswahl und Stefan Raab hatte sich in den Kopf gesetzt, in das Duell zu kommen, also ein Journalist zu werden, der die Fragen stellt. Und dafür musste er eine politische Sendung aufmachen, die hieß Die absolute Mehrheit. Und irgendwie kam die auf den Trichter, dass er einen seriösen Sidekick bräuchte. Und das war dann ausgerechnet ich. Und dann fuhr ich immer nach Köln und wirkte an dieser Sendung mit. Und das war super, super lehrreich, weil dieses ganze Raab-Universum, Pro7 und so weiter, das war sehr, sehr anders als das, was ich kannte, aber total nett.
Kam da bei dir diese Idee, von der ich vorhin gesprochen habe, dass du Politik so erklären willst, dass es alle verstehen, was ja heute, glaube ich, dein großer Benefit ist. So das, was dich unterscheidet von vielen anderen, dass man dir gern zuhört, dass man das gern liest, wenn man das Gefühl hat, man versteht, worum es geht.
Nee, nach dieser Raab-Episode war ich fernsehmäßig ein paar Jahre weg vom Fenster. Ja. Und dann habe ich das Buch geschrieben, Die Getriebenen, über die Flüchtlingskrise damals. Und damit kam ich zu Markus Lanz. Also das war so irre, weil wenn man so ein Buch schreibt, dann versucht der Verlag, einen in Talkshows reinzuquatschen. Und die Leute vom Verlag haben bei den Talkshows angerufen und die haben alle gesagt, oh nee, Flüchtlingskrise, olle Kamelle, braucht kein Mensch. Und also niemand wollte das. Und dann hatten wir in der Welt am Sonntag einen Vorabdruck, der erschien in der Welt am Sonntag eben am Sonntag. Und ich wollte mich gerade auf den Weg zur Kirche machen am Sonntag, da rief Lanz bei mir an, den ich gar nicht persönlich kannte, und sagte, ist ja irre, habe ich gerade gelesen, den Vorabdruck, kommen Sie in die Sendung. Ich sagte, ja gut, mache ich. Und so fing das an. Also sonst hat man ja oft in Deutschland, dass Fernsehnasen Bücher verkaufen. Mhm. Und bei mir ist das umgekehrt. Ich war erst eine Buchnase und dann wurde ich auch Fernsehen.
Und wenn man sagen muss, dass man staunt immer, wie wichtig solche Sendungen tatsächlich für den Erfolg solcher Bücher sind. Ne? Ich habe dich jetzt gesehen auf dem Das rote Sofa. Da denkt man mal, Das rote Sofa ist ein absoluter Beschleuniger für Bücherverkäufe.
Ich glaube, ne? Alles in Hamburg funktioniert. Deshalb komme ich so gerne nach Hamburg.
auch heute, wobei mehr als Platz 1 geht nicht. Wir sprechen gleich über das Buch. Ich würde gerne aber noch über dich als Buchautor reden, weil man in deinen Büchern kommst du immer am Ende auf zwei Menschen zu sprechen, zwei Jensens. Es gibt zwei Jensens in deinem Leben, die sehr, sehr wichtig sind für diese Bücher, weil...
Ja, mit denen mache ich das zusammen. Also das ist Jens Dehning und Jens König. Und Jens Dehning ist mein Lektor, war auch schon mein Lektor beim Rowohlt Verlag. Als der zu Siedler wechselte, wechselte ich mit. So ein bisschen wie so ein Fußballtrainer, der seine Lieblingsspieler mitnimmt. Und wir machen das immer noch mit besagten Jens König zusammen, so als Berater. Und wir machen das zu dritt. Also ich muss schon alles selber schreiben und recherchieren. Aber die setzen sich mit mir hin und wir überlegen, aus diesem Riesenwust von Informationen, also beispielsweise jetzt über die Ampel, was interessiert die Leute denn noch? Und der Trick ist natürlich zu sagen, was interessiert die Leute in einem Jahr, wenn das Buch fertig ist? Ja? Also wir machen uns da ein Konzept und wir überlegen uns eine Dramaturgie und die kriegen auch meine Texte und die sind auch so frei und sagen mir, ey Alter, musst du noch mal machen, rockt noch nicht.
Und bei dem neuen Buch, bei Die letzte Chance, ist es ja so, dass es relativ, ich habe gestaunt, es kommt relativ nah an das Veröffentlichungsdatum ran. Sogar die gescheiterte Wahl von Friedrich Merz als Kanzler im ersten Wahlkampf war noch da. Das heißt, du hast bis zuletzt geschrieben oder ihr habt wirklich in einer Rekordzeit gedruckt?
Beides. Also da bin ich auch dem Siedler Verlag wahnsinnig dankbar. Die machen bei meinen Büchern immer so eine Operation Warp Speed. Ja? Also normalerweise ist das so, sie schreiben ein Buch, dann geben sie das dem Lektor, dann liest er das, dann müssen sie überarbeiten, dann korrigiert er jemand das und so weiter. Und bei uns läuft alles gleichzeitig. Also ich gebe jedes Kapitel ab und während ich das nächste schreibe, wird das redigiert. Dann überarbeite ich wieder, dann lesen vier Leute gleichzeitig Korrektur und dann wird es auch an mehreren Druckereien gedruckt, damit dann zwischen dem, wo wir den letzten Punkt eingeben und wo sie es im Laden kaufen können, sind 4,5 Wochen. Und schneller geht's nicht. Und deshalb ist in dem Buch noch drin, wie Friedrich Merz im ersten Wahlgang durch die Bundeskanzlerwahl fällt. Der zweite Wahlgang ist auch noch drin, wie er dann gewählt wird. Ja, aber also so. Dadurch kriegen wir diese Aktualität da rein.
Und wie hast du das denn gemacht? Du musst ja einerseits aktuell über die Politik berichten. Und hast du dann teilweise mit Politikern getroffen und gesagt, jetzt sprechen wir mal einmal über das Aktuelle? Und jetzt sprechen wir einmal über das, was ich in einem Jahr darüber schreiben werde?
Nee, genau, das ist meine Masche. Also das kennen die Gott sei Dank schon, weil ich ja das dritte Buch in dieser Art geschrieben habe. Also ich habe ja einen Podcast, wo ich jede Woche berichte, der heißt Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld zusammen. Und ich schreibe auch Artikel für die Welt und Welt am Sonntag. Aber ich treffe mich da mit den Protagonisten und sage, ich schreibe ein Buch, wir verabreden uns bei ihnen im Büro oder zum Abendessen, hier wie die wollen. Und was sie mir an diesem Abend oder an diesem Nachmittag erzählen, das erzähle ich nicht nächste Woche im Podcast, das schreibe ich nicht in die Welt am Sonntag, sondern das kommt erst im Buch.
Ja? Kommt man da nicht manchmal durcheinander? Dass du dann plötzlich doch bei Markus Lanz was erzählst, was du eigentlich erst im Buch erzählen wolltest?
Nee, das ist ja, also als das kennst du ja auch, als Journalist hat man schon ein gutes inneres Register, was man wo, wann, in welchem Aggregatzustand erzählt. Diesmal war aber schwierig. Ich habe ja erzählt, wie ich das mache. Das heißt ja auch, ich muss Sachen fertig machen von dem Buch, bevor alles fertig ist. Ja? So, und diese Ampelregierung, die sprengte sich ja dann irgendwann in die Luft. Und dann riefen teilweise Protagonisten bei mir an und sagten, können wir nochmal reden? Und einerseits war das super, weil die nochmal ausgepackt haben, aber andererseits, irgendwann müssen sie auch mal ein Kapitel fertig machen. Ja? Also das war, ja.
Wie hat sich dein Verhältnis oder das Verhältnis der Politiker zu dir verändert, seitdem die wissen, okay, das ist ja selber so ein bisschen so eine Figur in diesem Spiel. Du bist ja einerseits Beobachter, aber andererseits bist du durch deine Auftritte in Talkshows, durch deine Bücher, bist du Teil?
Nein.
Bist du nicht?
Nein, bin ich nicht. Ich bin Beobachter, fertig. Ich mache keine Politik. Ich habe kein Mandat. Ich erkläre, was ich vorher recherchiert habe. Erkläre ich dir, erkläre ich dem Leser, erkläre ich dem Hörer, erkläre ich auch Maybrit Illner, wenn sie mich fragt. Aber ich sage nicht, sie müssen jetzt alle für Steuersenkung oder sie müssen jetzt alle für Steuererhöhung. Das steht mir nicht zu, das mache ich nicht.
Nee, das meinte ich auch nicht. Aber die wissen ja, es ist ein Unterschied, ob sie mit Robin Alexander sprechen oder mit Lars Haider. Weil Robin Alexander ist 109-mal bei Markus Lanz und Lars Haider nur einmal. Also du hast, wie ich sagen, ja,
das ist doch eine Eitelkeit. Du hast ein ganzes Hamburger Abendblatt.
Du hast eine andere.
Für Hamburg bist du viel wichtiger als.
Du hast eine andere Reichweite, meine ich. Ändert das nicht was, wie Politiker mit einem sprechen, weil sie wissen, okay, dieser Mensch, der kann eine Geschichte lancieren auf einem ganz anderen Niveau als XYZ.
Also ich hoffe, dass die, nein, ich weiß, dass die mir abnehmen, dass ich es wirklich wissen will. Also ich gehe mal hin und ich frage ja nicht, was denken Sie heute darüber, sondern meine Frage ist immer, wie war das? Also im Idealfall gehen die Politiker ihre Outlook-Kalender mit mir durch. Und dann ist auch total interessant, wie die eigene Erinnerung die Leute trügt. Ja, also dann sagen die Leute, ach hier, da hat der und der angerufen, hatte ich schon ganz anders abgespeichert. Aber ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, also ich versuche, das zu rekonstruieren. Ich will wissen, wie es gewesen ist und das dann so erzählen, dass die Leser davon Eindruck bekommen und dass sie das auch fesselt. So. Und das hat sich rumgesprochen und deshalb kriege ich da bestimmte Zugänge. Aber ich bin keiner auf dem Spielfeld. Wenn ich das machen würde, müsste ich sofort aufhören. Das darf ein Journalist gar nicht erst anfangen.
Nicht machen. Wir steigen jetzt tief ein in dieses Buch, wo es ganz, ganz viele Dinge gibt, über die ich mit dir sprechen möchte. Weil es so Sachen sind, wo man dachte, holla die Waldfee, war das wirklich so? Sagt man holla die Waldfee noch? Ich glaube nicht. Aber ich habe es jetzt mal raus.
Ist das ein Hamburger Regionalismus?
Auch das hoffe ich nicht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das Verhältnis von Olaf Scholz zu Friedrich Merz ein anderes, als wir es wahrgenommen haben? Ich hätte es wahrgenommen als zwei, die sich überhaupt nicht mögen. Du schreibst in deinem Buch, dass Olaf Scholz, Friedrich Merz, schon rechtzeitig sich mit ihm getroffen hat und ihn hat teilhaben lassen an Informationen von Nachrichtendiensten, insbesondere in Sachen Ukraine. Das heißt, offensichtlich haben die jenseits der Scheinwerfer ein anderes Verhältnis gehabt?
Also das sind zwei Menschen, die nicht miteinander befreundet sind und die auch vom Typus her sehr unterschiedlich sind und die auch nicht durchgängig gut aufeinander zu sprechen waren. Was aber für beide spricht, und ich finde in diesem Fall besonders für Olaf Scholz, ist ein großes, großes Rollenverständnis. Mhm. Olaf Scholz weiß, da kommt jetzt der Oppositionsführer. Und der Oppositionsführer hat eine gewisse Rolle in unserem Gefüge und der muss auch bestimmte Informationen bekommen. Oder zum Beispiel auch in dem Moment, wo Scholz geschlagen ist. Also er hat die Bundestagswahl verloren. Es ist klar, Merz wird Kanzler. In dem Moment schaltet Scholz um und hat sofort vertrauliche Gespräche mit Merz, wo er Merz brieft, wo Merz Informationen kriegt, die Merz nutzen, die Merz helfen, weil Scholz sagt, ich bin Kanzler, der wird Kanzler und jetzt müssen die Informationen fließen. Und er kann sich zurücknehmen, ach, ich habe gerade gegen den eine Wahl verloren, eigentlich mag ich den gar nicht. Und ich finde, das ist eine ganz große Qualität bei Scholz.
Und er hat ihn dann ja so informiert, wenn ich dein Buch richtig lese, dass Olaf Scholz tatsächlich große Sorge hatte, dass Deutschland in diesen Krieg reingezogen wird. Und das fand ich interessant, dass er auch deshalb immer nicht so richtig gesagt hat, dass die Ukraine gewinnen soll, weil er befürchtet hat, wenn die Ukraine die Russen zurückschlagen, dann steigt die Gefahr, dass die Russen Atomwaffen einsetzen. Das ist Scholz' Sorge gewesen?
Ja, also da ich habe ein eigenes Kapitel dazu, weil ich fand auch, dass die Öffentlichkeit da Scholz nicht völlig gerecht geworden ist, weil man oft gesagt hat, warum liefert er denn jetzt nicht den Taurus? Ja, und ich zum Beispiel habe Kommentare geschrieben, ich war der Meinung, wir hätten liefern sollen, aber trotzdem möchte ich verstehen, warum der Mann das nicht gemacht hat, der Kanzler. Ja, und tatsächlich hatte Scholz, hat immer gesagt, wir müssen der Ukraine helfen, aber darüber gibt es noch den Obersatz, es darf nicht den Dritten Weltkrieg geben. Und er hat genau analysiert, wie hat sich die russische Nukleardoktrin verändert zur sowjetischen. Ja? So, und dies zu verstehen, ist gar nicht so banal. Und auch danach kann man noch sagen, man ist anderer Meinung. Ja, man kann sagen, Scholz hat sich zu sehr auf Putins Logik eingelassen. Aber ihm abzunehmen, dass er aus tiefer Sorge gehandelt hat, das würde ich schon sagen, sollte man tun.
Ich hätte immer gedacht, am Anfang in den Gesprächen, die ich mit Scholz hatte, dass das Hauptproblem war, dass er am Ende Selenskyj am Anfang nicht getraut hat, weil er und viele in Berlin und der Berliner SPD die Ukraine und gerade die Regierung eigentlich für ein relativ korruptes System hielten.
Ja, bei Scholz kommt noch dazu, also auch Politiker sind ja Menschen und Menschen haben bestimmte Urerfahrungen. Ne? So, und bei Scholz war das so, als Scholz Bundestagsabgeordneter war, gab es einen Untersuchungsausschuss. Mhm. Ja, damals war Joschka Fischer Außenminister und in Kiew, also in der ukrainischen Hauptstadt, hatte es einen Skandal in der deutschen Botschaft gegeben. Ja, da gab es so korrupte Netzwerke und da sind ganz viele Visa ausgestellt worden, die nicht hätte ausgestellt werden dürfen für Kriminelle und Prostituierte. Und wegen diesem Fehler, der in Kiew gemacht wurde auf lokaler Ebene, wollte damals die Union Joschka Fischer kreuzigen und hat sozusagen einen Untersuchungsausschuss aufgesetzt. Und die SPD hat einen beauftragt, sich durch die Akten zu wühlen, und dieser eine war der Abgeordnete Olaf Scholz. Und der fuhr nach Sylt ins Ferienhaus mit den ganzen Akten. Und wenn man die ganzen Akten liest über den Visa-Skandal in Kiew, dann kriegt man halt viel Korruption mit. Deshalb gab es so ein Grundgefühl, da ist viel Korruption. Aber dieses Grundgefühl teilten noch eine ganze Menge andere Leute in Deutschland, wenn man ehrlich ist, gegenüber der Ukraine.
War das eigentlich auch dieser Untersuchungsausschuss, wo Joschka Fischer einmal gesagt hat, ich kann mich nicht erinnern? War das denn, es gab doch ein Vorbild für Olaf Scholz Verhalten im Cum-Ex. Das war doch ein
Untersuchungsausschuss. Nee, das war der Untersuchungsausschuss, wo Fischer kam und sagte, schreiben Sie, Fischer ist schuld.
Also okay, dann war das nicht das Vorbild. Und du schreibst auch, Scholz hat deshalb relativ etwas gezögert, Waffen zu liefern, weil er dachte, dieser Krieg ist in 24 oder 48 Stunden zu Ende, und er war damit offensichtlich nicht allein. Der Einzige, der das nicht so richtig geglaubt hat, war Robert Habeck.
Ja, Robert Habeck hat ein ganz anderes Verständnis von der Ukraine, und auch das kommt aus einer Erfahrung. Wenn Sie sich erinnern, Habeck wollte ja mal Kanzler werden, ne? Eigentlich 2021, und hatte die Kandidatur nicht bekommen, weil sie ihm Annalena Baerbock weggeschnappt hat. Ja? Und danach fuhr Habeck eine Woche zelten, keiner wusste, wo er ist, kam wieder und fuhr in die Ukraine. Und fuhr an die Front. Damals sprach man noch von Kontaktlinie. Und kam von dieser Kontaktlinie wieder und sagte, wir müssen Waffen liefern. Damals riesiger Tabubruch, haben sogar die Grünen wieder eingesammelt. Aber Habeck hat ein anderes Ukraine-Bild. Habeck kannte auch Selenskyj vorher. Selenskyj war in der Grünen Parteizentrale, als er erst einmal als Präsident Merkel besuchte. Also Habeck hatte, für Habeck war Selenskyj, der kämpft gegen die Diktatur Russland, der steht für die Freiheit, der steht für das moderne Europa. Also ein ganz anderer Angang.
Und für Scholz war tatsächlich diese Überlegung 24, 48 Stunden, dann ist es zu Ende?
Ja, also diese Urerlebnisse prägen die Leute, aber man darf sie natürlich nicht überhöhen. Aber das war doch damals so. Putin ließ diese Truppen aufmarschieren, ja, und dann haben Leute gewarnt. Die baltischen Länder haben gewarnt, die Briten, irgendwann auch die Amerikaner. Und die Deutschen haben gesagt, nein, es gibt keine Invasion, das passiert nicht. Und dann passierte die Invasion doch. Und das Ziel, wenn Sie sich damals auch erinnern, die erste Welle waren Fallschirmjäger, die absprangen über dem Kiewer Flughafen. Also die Russen wollten sozusagen einen Enthauptungsschlag durchführen, und Putin dachte, das dauert eine Woche. Und dann hat er die ganze Ukraine. Und die Deutschen dachten das auch, weil der BND so gebrieft hat. Also die Politiker sind von den Fachleuten gebrieft worden, die Ukraine hat keine Chance. Ich meine, selbst die Amerikaner haben Selenskyj ja gesagt, sollen wir dich ausfliegen.
Ja? Ja.
So, und deshalb hat Scholz gedacht, das dauert nicht so lange. Und auch jemand wie Christian Lindner, ich meine, der hat es ja sogar dem ukrainischen Botschafter ins Gesicht gesagt, dass es nicht lange dauert. Mhm. Ne?
Und beide haben sich getäuscht.
Ja, aber da muss man auch sagen, hätten wir es gewusst?
Nein.
Ne? Also war das damals klar? Das war ja nicht klar.
Scholz hat bis zuletzt damit gehadert, verbessere mich, wie gesagt, wenn ich Quatsch rede, dass die Menschen die Gefahr, die von diesem Krieg für Deutschland ausgeht, nicht sehen. Lag es aber auch daran, dass er sie nicht genau benannt hat? Hätte er mal sagen müssen, ja Leute, ich habe Angst, dass die Russen Atomwaffen einsetzen. Ich habe Angst, dass Deutschland damit reingezogen werden könnte. Also man konnte das raushören aus all dem, was er gesagt hat, immer zusammen mit den USA handeln, zusammen mit den Verbündeten. Aber so richtig wusste man nie genau. Es gab dieses berühmte Spiegel-Interview, nachdem man dann dachte, oh, offensichtlich hat Putin ihm mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Er hat dann hinterher immer gesagt, nein, das hat Putin nicht getan. Also mir hat das auf jeden Fall gesagt. Ich weiß nicht, was er dir gesagt hat. Aber kann man sozusagen den Menschen, den Medien vorwerfen, die Gefahr zu unterschätzen, wenn man sie nicht exakt benennt?
Das Problem kann man von zwei Seiten betrachten. Es gibt Leute, die Scholz kritisieren dafür, dass er zu viel über die Angst und die Sorgen gesprochen hat. Mhm. Ne? Weil so arbeitet doch Putin. Also diese Drohkulisse, diese Angst will der doch vermitteln. Ja? Also wenn der Westen die Ukraine nach vollen Kräften unterstützen würde, sähe die Situation doch dort ganz anders aus. Ich meine, Russland hat eine Wirtschaft wie Spanien. Also Putin setzt darauf, dass in unsere Gesellschaften auseinanderbrechen, Sorge haben, Ängste sind. So, jetzt kann man sagen, ein westlicher Politiker sagt sozusagen, nein, wir lassen uns nicht beeindrucken, wir schrecken das alles ab, macht euch keine Sorgen. Man kann auch sagen, ein westlicher Politiker sollte sagen, ich sehe eure Sorgen, ich teile eure Sorgen. Ja? Was der richtige Angang ist, ist am Ende eine Ermessensfrage.
Und dann ist es übergegangen auf Friedrich Merz und da habe ich etwas gelesen, wo ich dachte, oh, ich habe es mehrfach gelesen, ich konnte es gar nicht glauben. Friedrich Merz hat auch was geglaubt. Friedrich Merz hat geglaubt, nach dem, was du schreibst, dass die USA aus der NATO austritt, in dieser berühmten Rede, auf die Donald Trump gehalten hat, auf die auch in Deutschland viele gewartet haben, dass er in dieser Rede sagt, vor dem Kongress war es, glaube ich, wir treten aus der NATO raus. Und Friedrich Merz hat geglaubt, dass sofort danach Putin das Baltikum angreift. Und das ist ja so eine, das las ich und dachte, ehrlich?
Naja, Sie müssen sich das nochmal überlegen. Das war die Zeit vor den Koalitionsverhandlungen und sogar vor der Sondierung gibt's ja so eine ganz kurze Phase, 5 Tage, wo die Union und die SPD sich schon auf diese Finanzreform, die ja eigentlich eine Finanzrevolution ist, einigen. Ja? Wo die Union also sagt, wir machen 500 Milliarden Sondervermögen, obwohl wir vorher erzählt haben, das brauchen wir nicht. Und wir machen eine Ausnahme von der Schuldenbremse für die Rüstung. Und das musste begründet werden. Und in dieser Situation sagt Friedrich Merz führenden Leuten in der Union, sagt er auch in der Fraktionssitzung, heute Abend hält Trump die erste Rede vom Kongress und er wird sagen, Amerika tritt aus der NATO aus und dann besteht eine ganz große Gefahr, dass Putin sofort die Ostflanke testet.
Also wäre das wie kam er darauf? Was für Informationen hatte er?
Naja, also er lag schon einmal richtig. Weil, wenn Sie sich erinnern, es gab doch diesen berühmten Auftritt von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Also der amerikanische Präsident fliegt nach München und da werden sonst immer Fragen besprochen, wie ist Israel sicher, wie ist Europa sicher? Und er sagt, in Europa ist die Meinungsfreiheit in Gefahr und ihr solltet die Brandmauer abschaffen und eigentlich er ist so kurz davor zu sagen, wählt alle AfD. Totale Überraschung. Wusste Merz einen Tag vorher. Merz hat in der Nacht noch eine CDU-Präsidiumssitzung per Telefon einberufen und gesagt, morgen passiert was. Also er hatte eine Quelle aus Amerika, die ihn einmal richtig unterrichtet hatte. So, beim zweiten Mal hat ihm eine Quelle aus Amerika etwas gesagt, was nicht passiert ist. Jetzt kann die Quelle falsch gelegen haben, aber es kann auch sein, dass Trump in letzter Minute sich's anders überlegt hat.
Ich stelle mir gerade vor, dass wie Friedrich Merz diese Rede verfolgt hat mit...
Naja, das Argument war ihm natürlich auch nützlich. Also stellen Sie sich vor, Sie sind der CDU-Kanzlerkandidat. Und Sie haben gerade monatelang erzählt, wir brauchen die Schuldenbremse nicht abschaffen. Das klappt alles. Erinnern Sie sich noch an das letzte Fernsehduell? Da fängt an, Olaf Scholz fängt an zu erklären, warum etwas gemacht werden muss. Und Friedrich Merz sagt, ja, aber dieser Neubau des Kanzleramtes.
Ja.
Die Leute glauben das ja. Die Leute stehen ja am CDU-Stand und erzählen den Bürgern, es muss nur mal ordentlich gespart werden. So, dann ist die Wahl und eine Woche später machen sie das Gegenteil. Also Friedrich Merz macht nicht das, was Friedrich Merz im Wahlkampf erzählt hat, sondern das, was Robert Habeck erzählt hat. Und eigentlich noch das, was Saskia Esken gerne erzählt hätte.
Und er wusste es schon, weil das schreibst du auch, er hat das alles so parallel vorbereitet. Er hat schon mal gefragt, was geht da eigentlich, was kann ich eigentlich machen. Also er macht genau das, ist das Verrückte, was Wolfgang Schäuble in der letzten Sitzung, die an einer Fraktion, CDU-Fraktion, an dem letzten Tag, an dem eine CDU-Fraktionssitzung der CDU geraten hat, hat nämlich gesagt, Leute, denkt daran, eines Tages werdet ihr in der Regierung sein und seid vorsichtig, wenn es um die Frage geht, Schuldenbremse so lassen oder so nicht lassen.
Ja, erinnern Sie sich, Ende 2023 gibt es dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Ampel bei diesen Schatten- und Nebenhaushalten Mist gebaut hat. Damals gab es, das nannte man sich Klima- und Transformationsfonds. Da sind 60 Milliarden, die eigentlich für Corona mal aufgenommen worden, rübergeschoben worden. Also eine sehr, sehr schwierige Konstruktion. Und das Verfassungsgericht sagt, das geht so nicht.
Eine Idee von Olaf Scholz, ja.
Ja, von Olaf Scholz und seinen Leuten.
Mhm.
Und dann, davon erholt sich die Ampel eigentlich nie mehr. Danach ist der Wurm drin und die schaffen ja, am Ende schaffen sie ja keinen Haushalt mehr aufzustellen. Und in dieser Stimmung, also Verfassungsgericht haut der Ampel den Haushalt weg.
Auf Klage übrigens der CDU.
Der CDU ist natürlich in der CDU-Fraktion so Riesenstimmung. Ne? So, ja, jetzt haben wir es ihnen aber gezeigt und jetzt werden wir und so weiter. Und dann Wolfgang Schäuble, das war die letzte Fraktionssitzung des Jahres 2020, 23 und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Schäuble gestorben. Schäuble meldet sich in der Fraktionssitzung und sagt in diese aufgeputschte Stimmung: Moment, jetzt nachdenken. Und er macht die These, die Ampel ist schon geschlagen. Wir werden gewinnen. Und wir müssen jetzt nicht mehr darauf achten, wie glorreich wir gewinnen, sondern wir müssen darauf achten, dass wir danach regieren müssen. Und wir dürfen uns durch Versprechungen im Wahlkampf das Regieren nicht schwerer machen. Wir dürfen uns keine zusätzlichen Steine in den Rucksack legen. Ja? Und dieses Argument hört sich Friedrich Merz an und macht das Gegenteil. Weil er nämlich im Wahlkampf doch in die Vollen geht.
Aber immer schon im Hintergrund gehabt hat, vielleicht hat er recht, weil so schnell, wie er dann nach der Wahl reagiert hat, muss er das ja vorher schon mal abgescheckt haben. Allein ob das geht, ob man den alten Bundestag nochmal einberufen kann und mit dessen Stimmen das machen kann, was er
da macht. Naja, das war eine Recherche meines Buches, die sehr gegen Merz eingewandt wurde oder genutzt wurde. Eine Woche vor der Bundestagswahl gibt es diesen von mir schon eben beschriebenen Auftritt von J.D. Vance. Ja? Und der ist ja ein Signal, die Amerikaner wenden sich von Europa ab. Mhm. Und dann ruft Friedrich Merz bei einem ehemaligen Bundesverfassungsrichter an, Udo Di Fabio, und fragt ihn, kann ich eigentlich mit der alten Mehrheit noch was machen, wenn die neue Mehrheit schon gewählt ist? Klingt jetzt total kompliziert, ist auch kompliziert. Nämlich so, wenn Sie etwas ändern wollen an der Schuldenbremse, ist es eine Grundgesetzänderung und dafür brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit. Ja? Jetzt ist die Zweidrittelmehrheit aktuell aber weg. Und zwar nicht nur für Schwarz-Rot, sondern auch für Schwarz und Rot plus Grün. Weil die AfD und die Linkspartei zusammen über ein Drittel haben. Ja? Damit müssen die sich nicht besprechen, aber die können durch ihr gemeinsames Nein verhindern, dass die Parteien der Mitte sowas Grundlegendes ändern. Und diesen Fall hatte Merz schon vor der Wahl vorhergesehen, und hat deshalb Di Fabio gesagt, wenn die Bundestagswahl ist, bis die Abgeordneten zum ersten Mal nach Berlin kommen, ist ja noch eine Zeit. Können wir da nicht noch was abstimmen mit der alten Mehrheit? Ja, ich sehe in fragende Gesichter, tut mir leid, so ist es, ist so schwierig. Aber deshalb dieser Kniff, wir wählen einen neuen Bundestag, aber mit dem alten Bundestag wird noch das Grundgesetz geändert. Ja? Und das hat ihm Di Fabio dann in einem Gutachten sogar aufgeschrieben, dass das geht. Eine Woche vor der Wahl. Und das heißt, zumindest da hat Merz schon drüber nachgedacht.
Und das ist ja das, was er immer sagt, er hat ja sehr viel Kredit aufgenommen und an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Wir kommen nachher noch dazu, weil man staunt ja irgendwie. Ich frage mich, man kommt irgendwann mal irgendein Versprechen von dieser Regierung, was sie vor der Wahl gegeben haben, was sie auch einlösen. Ich hatte mich schon sehr auf meine ganzen Ersparnisse beim Strom gefreut, Sie vielleicht auch. Vielleicht kommt das noch, aber kommen wir, damit wir nicht durcheinander kommen, kommen wir Stück für Stück dann nachher auf diese Frage mit Friedrich Merz. Ich würde gern jetzt eine Sache noch vielleicht zu der Frage, damit wir mit Olaf Scholz abschließen. Ein kleiner Randaspekt bei dir, aber habe ich so auch noch nirgendwo anders gelesen, nämlich die Frage, wer wird eigentlich Bundesverteidigungsminister? Olaf Scholz sucht einen neuen Bundesverteidigungsminister, weil die amtierende Verteidigungsministerin, sagen wir mal, die Videos waren nicht so doll. Kann man das so sagen?
Frau Lamprecht hat jetzt auch ein Buch geschrieben, das heißt Auf Stöckelschuhen durch Absurdistan.
Hast du es gelesen?
Also der Titel ist doch schon mal der Hammer, oder?
Hast du es gelesen schon?
Nee, aber ich hab's zu Hause liegen.
Also, er sucht dir jemand Neues und findet dann ausgerechnet Boris, so sieht es aus, Boris Pistorius, der dann sozusagen zu seinem Gegenspieler wird. Aber die Wahrheit, das schreibst du, ist eine andere. Er wollte nicht, dass es Boris Pistorius wird. Er wollte eigentlich, dass es sein engster Vertrauter wird, der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, aber der will nicht.
Ja, jetzt kann man sagen, Kanzleramtsminister ist noch wichtiger, aber vielleicht hat Wolfgang Schmidt auch eine besondere familiäre Situation, aber es wird dann am Ende auf jeden Fall, wie wir ja alle wissen, Pistorius.
Und warum wollte Scholz Schmidt haben? Weil er sagt, okay, das ist für diesen Posten, da brauche ich jemanden, der auch 100% loyal ist zu mir, dem ich 100% vertrauen kann?
Ja, das ist eine der Probleme, finde ich, die Anlage dieser Amtszeit, dass die machen ein Kabinett und Olaf Scholz hat im Wahlkampf gesagt, ich besetze es paritätisch. Also die Hälfte Frauen. Und die FDP sagt, ich mache nicht mit, also wir halten uns nicht dran. So, deshalb, und muss die SPD hat 6 Posten. So, und dann hast du, Scholz ist ein Mann, Schmidt ist ein Mann, dann müssen sie Karl Lauterbach nehmen, der damals wahnsinnig populär ist, und dann müssen die anderen Posten mit Frauen besetzt werden. Und damals, diese Personalie Lamprecht, Frau Lamprecht will eigentlich Innenministerin werden, wird dann Verteidigungsminister, und keiner weiß, dass es sonst zentraler Posten wird. Mhm. Und ich meine, kaum ist die im Amt, Ukraine-Krieg, Zeitenwende, richten sich alle Augen dahin.
Und dann musste er handeln und hat mit Boris Pistorius, kannst du sagen hundertprozentig, wer am Ende dafür gesorgt hat, dass Boris Pistorius seinen, wie man heute sagt, Hut, nee, heute sagt man das nicht, oh Gott, ich mache nur so alte Kamellen, seinen Hut dann nicht in den Ring geworfen hat, also dass Boris Pistorius von sich aus zurückgezogen hat, Kanzlerkandidat zu werden?
Ja, das war wahnsinnig interessant. Damals waren wir mit Scholz in Rio, also in Brasilien. Da war ein Gipfel und wir saßen da im Hotel und derweil kamen so Briefe aus der NRW-Landesgruppe, Pistorius sollte doch besser den Kanzler machen, weil Scholz ja schlechte Werte hatte. Und tatsächlich hat die SPD diesen Wechsel von dem amtierenden Kanzler Scholz zu einem neuen Kandidaten nicht gemacht. Und ich glaube, dass es an zwei Dingen lag. Das eine ist, es war ja angelegt auf einen Friedenswahlkampf, ja. Also man hatte die Idee über Olaf Scholz, diese These beschützt uns vor dem Dritten Weltkrieg und der Heißsporn Merz, also einen Friedenswahlkampf zu machen. Dazu hätte ein Verteidigungsminister, der auch kurz vorher gesagt hätte, wir müssen kriegstüchtig werden, nicht gepasst. Und das andere ist, dass, glaube ich, weder Olaf Scholz noch der neue starke Mann, Lars Klingbeil, ein Interesse daran hatten, dass Pistorius erfolgreicher ist als sie.
Insbesondere Lars Klingbeil übrigens interessanterweise nicht, ne? Weil die Hoffnung ist ja, es gibt ja die schöne Erzählung von Markus Lanz, dass er mal Lars Klingbeil bei sich fotografiert hat in seinem Büro nach einer Sendung. Und Lars Klingbeil wollte es nicht. Und dann hat Markus Lanz gesagt, ich muss dich fotografieren, Lars. Du bist der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und die Geschichte fand ich lustig, weil ich sie von insgesamt jetzt 4 Politikern gehört habe. Aber offensichtlich hat er Ambitionen, oder? Also nicht nur Markus Söder möchte noch Kanzler werden.
Naja, ich meine, die auf dem Level spielen, ne, die wollen alle Kanzler werden. Ehrlich gesagt, sonst hält man das auch kaum aus, weil das ist nämlich echt eine Menge Arbeit und eine Menge Belastung. Und es ist doch so, ich meine, nehmen wir Olaf Scholz. Wer hat denn gesagt, nach Angela Merkel regiert die SPD? Das war doch gar nicht selbstverständlich. Die Leute haben gesagt, ach, es kommt sowieso wieder einer von der CDU oder ah, die Grünen haben so einen Hype. Also Olaf Scholz hat doch sich immer lustig über Leute wie uns beide gemacht. Wir hätten ihm nicht rechtzeitig geglaubt, dass er Kanzler wird, wo auch was dran ist. So, und deshalb, ich meine, wenn es jetzt Friedrich Merz aus der Kurve trägt, ist halt Lars Klingbeil in einer relativ guten Position. Allerdings sollte die SPD in den Umfragen nochmal über 13% kommen.
Das würde helfen. Ein anderer, der gern Kanzler geworden wäre, hat jetzt gerade gesagt, er geht aus der Politik weg. Und das schreibst du auch in die Buch. Man dachte ja immer, Olaf Scholz würde vor allen Dingen in der Ampelregierung gegen Christian Lindner arbeiten. Aber sie sagten, nee. Der hat eigentlich relativ früh angefangen, gegen Robert Habeck zu arbeiten, weil der ihm in seinen Ambitionen zu erfolgreich wurde.
Also die Ausgangskonstellation mit der Ampel ist doch so interessant, weil die Grünen gehen da zähneknirschend rein. Ne? Also Habeck hat die Vorstellung, wenn die Baerbock mir die Kandidatur nicht weggenommen hat, wäre ich Kanzler. Die Grünen hatten auf Schwarz-Grün orientiert oder sogar Grün-Schwarz. Und dass die SPD nochmal so ein Comeback macht, war bei denen nicht in der Planung. Ja? So, die SPD ist total happy und die FDP ist auch happy. Ja, weil Christian Lindner wird Finanzminister. So, also, und deshalb gibt Olaf Scholz ja früh als einziger die Parole aus, ich will als Ampel wiedergewählt werden. Weil seine Fantasie war, wenn ich den Lindner Punkte machen lasse, also zum Beispiel mit einer Absenkung der kalten Progression, also dass sich steuerlich was bewirkt, oder mit einer Corona-Politik, die ein bisschen weniger Lockdown macht. Also wenn die FDP Punkte macht, nimmt die FDP doch was weg von der CDU. Und dann kommen Leute, die wählen die FDP und damit die Ampel und damit letztlich Scholz, die SPD niemals erreichen könnte. Also er hatte sich das so gedacht, dass die FDP sein U-Boot im bürgerlichen Lager wird. Und er hat es auch lange durchgehalten, weil am Anfang in den Koalitionsausschüssen, das zeichne ich ja nach, verläuft die Kampflinie mitnichten Linke gegen FDP, sondern nörgelnde Grüne eine Zeit lang dann gegen Scholz, der FDP hilft. Und das kippt dann irgendwann in der Endphase. Und da kippt es dann auch richtig. Und dann ist der Konflikt Scholz-Lindner.
Ich lese mal vor, was du dazu geschrieben hast. Lustig, dass ich aus deinem Buch vorlese. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Seite 212. Das Verhältnis von Scholz und Habeck war von Konkurrenz geprägt. Der Grüne hielt sich für den besseren Kanzler, den nur ein Unfall der Geschichte, nämlich die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock, verhindert hatte. Das spürte Scholz und fand es infam. Aber es ging um mehr als persönliche Eitelkeit. Habeck stand für eine ganze grüne Generation, deren eigentliches Ziel es war, die SPD als führende Partei im linken Spektrum abzulösen. Scholz wollte dies um jeden Preis verhindern.
Ja.
Ja. Ist nicht gelungen. Doch, es ist gelungen.
Das hat er verhindert. Ja, aber das ist auch, ehrlich gesagt,
man weiß es nicht, weil am Ende Olaf Scholz derjenige war, der die Sache mit dem Heizungsgesetz durch, also nicht direkt, aber weil, wir suchen ja immer noch denjenigen, der das mit dem Heizungsgesetz damals durchgesteckt
hat. Na, aber das steht doch in dem Buch.
Also ist es die SPD gewesen, aus deiner Sicht?
Lars Haider hat es nicht vollständig gelesen. Wir haben ihn erwischt.
Ich habe es von Anfang.
So, wer war es denn?
Die SPD. Richtig?
Wer hat es hier gelesen im Saal? Mal Handzeichen.
Nicht durchgelesen.
Sehen ein paar Hände. Und wer kann sich noch erinnern, wer es war mit dem Heizungsgesetz? Das sagen wir jetzt nicht im Podcast. Dann kaufen die alle das Buch, weil sie es wissen wollen.
Aber es ist Wolfgang Schmidt. Nicht? Guck mal, jetzt habe ich.
Wieder
ich komme lies so viele Bücher gerade gleichzeitig. Ich komme mit dem Buch von Christine Lambrecht durcheinander. Okay, wir klären das nicht. Andere Frage. Wie war das eigentlich mit dem Heizungsgesetz?
Das mit dem Heizungsgesetz, das lasse ich jetzt echt offen, damit alle Hörer das Buch kaufen. Aber ich setze jetzt mal eine Stufe höher an. Ja? Das eigentliche Projekt von Habeck und ich sage jetzt mal der Generation Habeck ist, dass die Grünen die linke Volkspartei werden und nicht mehr die SPD. Und dass die Grünen dann manchmal mit der CDU regieren und dann ist die CDU der Kanzler und manchmal sind die Grünen der Kanzler. Also so ähnlich wie jetzt schon in Baden-Württemberg mit dem Ministerpräsidenten. Das ist die Fantasie von Habeck, Baerbock, Özdemir und den anderen Leuten.
Und das kommt ja auch in deinem Buch, was mir nicht so bewusst war, was ich vergessen hatte, dass es tatsächlich auch Gespräche über Jamaika nach der Wahl 2021 gab und sie am Ende an unserem Freund aus Helgoland gescheitert sind.
Ja, der Freund aus Helgoland ist eigentlich der Freund aus Bayern, der jetzt nur zufällig aus Helgoland zu Besuch ist. Nein.
Aber er hat heute gesagt, er spürt eine Liebe zu diesem Land, zu dieser Insel.
Wow. Ja, irgendwo habe ich gelesen, Markus Söders Verhältnis zu Helgoland wäre so wie Donald Trump zu Grönland. Aber habe ich das im Abendblatt gelesen?
Das passt. Aber an ihm, also
ja, ja. Also Markus Söder ist ein politisches Genie, weil der innerhalb von Sekunden versteht, wo alle anderen 3 Tage drüber nachdenken müssen. So, und jetzt hat man dieses Ergebnis der Bundestagswahl, was ja alle überrascht, weil es wusste ja keiner, dass Scholz gewinnt. Ja? So, und da gibt's diese Ampel. Und der Söder versteht sofort, wie kann ich am meisten draus machen, nämlich wenn ich auf krasse Opposition gehe. Weil der Söder ist der einzige Ministerpräsident Deutschlands, der keine Ampelpartei als Koalitionspartner hat. Jeder andere ist die SPD oder muss mit der SPD regieren oder den Grünen oder der FDP. Nur der Söder hat seinen Aiwanger, seine Freien Wähler. Das heißt, er ist die einzige ampelfreie Zone Deutschlands. Und er sieht, daraus kann der volle Kanne Opposition machen, indem er auch immer erzählt, was die Bayern so machen, Berlin ist böse. Und deshalb hat er ein Interesse daran, dass in Berlin die Ampel kommt, damit er in Bayern sich maximal von ihr abheben kann. Klingt um die Ecke gedacht, funktioniert aber super.
Das heißt tatsächlich, ich hatte neulich ein ähnliches Gespräch mit Armin Laschet und Wolfgang Kubicki und da deutete Laschet an, dass sie so weit gar nicht entfernt waren.
Ja, also Laschet verliert doch um einen Hauch. Also es hätte auch eine Mehrheit rechnerisch gegeben, Laschet-Kanzler mit FDP und Grün. Ja, wäre natürlich erklärungsbedürftig gewesen, aber möglich wäre das. So, und es wird auch sondiert. Also die treffen sich. Ja, so. Und Armin Laschet hat damals, wir machen ganz groß Klimaschutz. 5 Punkte, was die Union alles im Klima machen will um die Grünen. So. Und Söder sagt, nee, machen wir nicht. Und die Grünen stellen auch die Frage, was machen wir mit der Schuldenbremse? Und Söder sagt, machen wir gar nichts. Und damit ist das Ding dann erledigt.
Wow.
Ist auch noch so völlig irre. Ich erinnere mich noch, da finden diese Gespräche statt. Und Habeck geht hinterher vor die Kamera und sagt, der Keks ist noch nicht gegessen. Und dann kommt 3 Stunden später Söder und sagt auch öffentlich, wird alles nix. Und ja, da war der Keks gegessen.
Wer ist der Erste, der dir an deinen Geburtstagen, oder wer war in der Vergangenheit der Erste, der dir an deinen Geburtstagen per SMS gratuliert hat? Ich versuche jetzt eine sehr, sehr skurrile Überleitung. Ich hoffe, das stimmt auch. Wer ist der erste Politiker, der dir gratuliert hat per SMS?
Na, ich glaube, das darf ich jetzt nicht sagen, oder?
Christian Lindner. Noch jemand anders noch vorher? Weil Christian Lindner mir mal erzählt, er ist immer ganz stolz, dass er immer versucht, bei allen wichtigen Reporterinnen und Reportern des Landes der Erste zu sein.
Ich dachte gerade, das ist Abendblatt, hackt mein Telefon. Also im Podcast sieht man das nicht, aber hier im Raum, ich war jetzt echt geschockt. Ne?
Es ist so, ne? Ja. Christian Lindner, siehste. Und dann hast du...
Der Punkt geht jetzt aber hier an ihn, ne?
Ja,
jetzt hast du dein Heizungsgesetz
das ich wieder
fast
drin.
Ausgewetzt.
Weil fast, es ist ein schönes, lese ich ein bisschen mehr vor, eine wunderbare Passage in diesem Buch, und da müssen wir gleich drüber sprechen. Überschrieben ist sie mit Nachtsitzung, Big Macs und Weißwein. Das ist, wir erinnern uns, die Ampel ist ja angetreten damals, wir machen keine Nachtsitzung mehr, das ist großer Quatsch. Und jetzt lese ich was, passen Sie mal genau auf, und da müssen wir drüber sprechen. Mitternacht ist längst erreicht. An das Nachtsitzungsverbot denkt niemand mehr. Lindner und die Grünen haben sich verkämpft. Beide Seiten argumentieren sehr emotional. Alkohol ist auch im Spiel, er macht die Stimmung noch gereizter. Der Koalitionsausschuss tagt im internationalen Konferenzzentrum des Kanzleramts in der 5. Etage, auch Bankettsaal genannt. Im Raum verteilt stehen kleine Barwagen. Bier und Wein sind griffbereit. Vor allem Lindner soll davon rege Gebrauch gemacht haben, so dass er nicht mehr voll verhandlungsfähig gewesen sein soll. So erinnern sich jedenfalls die rot-grünen Teilnehmer des Koalitionsausschusses übereinstimmt. Offen zitieren lassen sie sich damit freilich niemand. Fragt man die Teilnehmer von Seiten der FDP vertraulich nach Erinnerungen an diese Nacht, widerspricht eine Person dieser Darstellung entschieden, eine relativiert sie, eine weitere Person besteht darauf, dass nicht nur Lindner viel getrunken habe. Andere schweigen. Lindner selbst nennt die Berichte, er habe zu viel getrunken, unwahr und spricht von Verleumdung. Die Grünen beantragen getrennte Beratung und schicken eine SMS an einen der FDP-Vertreter. Sie fragen, ob er nicht dafür sorgen könne, dass Lindner sich hinlegt und ein wenig schläft, damit er wieder einen klaren Kopf bekäme. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt wird angesprochen, ob er dergleiche in der Zukunft nicht verhindern könne. Tatsächlich gibt Schmidt der Küche des Kanzleramtes daraufhin einen Wink, dass bei späteren Koalitionsausschüssen kein Alkohol mehr bereitsteht. Er darf erst dann gereicht werden, wenn der offizielle Teil vorbei ist. Als Lindner in der Nacht gegen 4 Uhr in den Verhandlungsraum zurückkehrt, hat er plötzlich großen Hunger. Doch die Küche des Kanzleramtes hat längst Feierabend gemacht. Es sind nur noch Knabbereien aufzutreiben. Da schickt der FDP-Chef einen der Beamten des Bundeskriminalamtes, die für seine Sicherheit zuständig sind, in die Berliner Nacht, um noch warmes Essen aufzutreiben. Der Bodyguard steuert den auf der anderen Seite der Spree gelegenen Hauptbahnhof an, wo noch ein McDonald's-Restaurant geöffnet hat. Er kehrt mit großen braunen Tüten zurück ins Kanzleramt, wo im Bankettsaal anschließend Burger, Big Macs und Pommes ausgebreitet werden. Der Finanzminister lädt ein. Also eine wunderbare Stelle. Ja, war er nun betrunken oder nicht? Ist das... Ich erinnere mich dann, als diese eine der letzten Gespräche mit Scholz war, da gab es so Bilder. Scholz saß ja genau wie Angela Merkel an diesem langen Tisch in seinem Büro, immer ganz links außen. Und Lindner saß ihm gegenüber und man sah ein Weinglas in seiner Hand. Und also offensichtlich gab es dann doch wieder Alkohol später im Kanzleramt. Also
die Szene, die du beschreibst, ist ganz am Ende, also ganz kurz vor dem Bruch der Ampel, ja, wo Lindner ins Kanzleramt bestellt wird. Also da reden nur die beiden Männer, und dass wir davon wissen, ist, weil ein Foto entstanden ist davon. Und zwar hat das ein Fotograf gemacht, ich nenne auch den Namen in dem Buch, von einem bestimmten Winkel durch ein bestimmtes Fenster. Und tatsächlich gab es Leute in der FDP, die gesagt haben, die hätten einen Tipp von Scholz bekommen, weil Scholz dieses Foto gewollt hätte.
Ah.
So, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass dieses so gesagt wird, zeigt, was man damals alles für möglich hielt.
Wie hat denn Lindner auf diese Passage reagiert?
Das weiß ich nicht. Danach hat er mir keine SMS geschickt, aber ich hatte auch noch nicht zwischendurch Geburtstag.
Das wird dann. Fehlt er dir im politischen Berlin? Fehlt dir die FDP?
Ich finde, dass es eine liberale Partei geben sollte. Also ich finde, jemand, der die Bürgerrechte zuerst hat und auch, also ich finde, wir haben ein gutes politisches System und wir Deutschen sind auch ein nettes Volk, aber wir haben schon doch so ein bisschen, kann der Staat nicht, sollte der Staat nicht, also wir denken viel vom Staat aus, so sind wir halt. Und dass es eine Truppe gibt, die da so ein bisschen gegen den Stachel lügt und so sagt, kann das nicht irgendwie erstmal zivilgesellschaftlich organisiert werden und so, das hat uns, glaube ich, allen zusammen nicht schlecht getan.
Hast du mit ihm gesprochen, seit er sein Amt niedergelegt hat? Weil er ist ja abgetaucht, ähnlich wie, Olaf Scholz ist nicht abgetaucht, der ist jetzt Bundestagsabgeordneter, aber von Christian Lindner hört und sieht man im Moment
nicht. Er ist Vater geworden.
Ja. Stimmt. Kommen wir zu dem neuen Bundeskanzler, zu Friedrich Merz, von dem du unter anderem sagst, und es hat mir gut gefallen, Merz überspielt Unsicherheit gern mit Schneidigkeit. Und jetzt würde ich es gern einmal so von dir wissen, weil du ja Friedrich Merz gut kennst und weil alle meine Erlebnisse, die ich mit Friedrich Merz bisher hatte, also so, sagen wir mal, komisch waren. Also meine Lieblingsgeschichte ist die, dass Friedrich Merz zu einem Podcast in dieser Reihe übrigens kam, an einem Freitag um 21.30 Uhr. Er rief dann oder ließ kurz vorher anrufen, er hätte Hunger, ob wir ihm eine Pizza bestellen können. Wir bestellten ihm eine Pizza. Er kam mit 4 Leuten, das ist ganz wichtig jetzt, aß diese Pizza, die schon ein bisschen kalt war, hat sich aber darüber nicht beschwert, setzte sich dann ins Podcast-Studio, setzte sich hin, guckte mich an und sagte, so, dann können wir anfangen. Wie heißen Sie nochmal? So, und nochmal, er muss nicht wissen, wie ich heiße, aber ich ließ ja, überspielt Unsicherheit gern mit Schneidigkeit. Aber das war so, und ich musste dann an so viele Geschichten denken, die mir Daniel Günther über Friedrich Merz erzählt hat, und dachte, das stimmt offensichtlich alles. Ich war den lieben, sehr höflichen Olaf Scholz gewohnt. Also wie soll ich das sagen? So eine Mischung aus unhöflich, es wirkt auf mich extrem unhöflich. Ich hätte natürlich damals sagen müssen, es war diese Phase, als er mit gegen Norbert Röttgen und so konkurrierte um den CDU-Vorsitz. Ich hätte sagen müssen, mein Name ist Lars Haider, Herr Röttgen. Das ist mir aber in dem Moment, es ist mir einfach schlicht, ich habe gedacht, ich konnte so viel Unprofessionalität und Unhöflichkeit kaum glauben. Ist dieser Eindruck, den ich habe, der sich dann deckt mit einigen Erlebnissen, die andere Kolleginnen und Kollegen erzählten, ist das, habe ich einfach nur Pech gehabt oder ist der so?
Also das ist schon eine krasse Geschichte, aber auch ich, also klassische Merz-Geschichte ist auch in dieser Zeit, als er Parteivorsitzender werden wollte und Annegret Kramp-Karrenbauer, da hatten die einen Parteitag, der war doch sogar in Hamburg, ne?
Mhm.
Und da ging es ja darum, wer überzeugt jetzt mehr Delegierte, ne? Und bei der CDU gibt es immer 1001 Delegierten und die AKK, so nannte man die ja, Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat noch an der Nacht vorher die Frühchenstation im Krankenhaus besucht, damit da Bilder entstehen, und sprach beim schwul-lesbischen Netzwerk der CDU, weil die Vorurteile gegen sie hat. Also die machte bis zuletzt alles. Und Friedrich, dann kamen wir alle zu dieser Messehalle, glaube ich, damals.
Mhm.
Und dann strömen 1001 Leute in dieser Halle und vor der Halle hält ein Dienstwagen. Das war der Dienstwagen vom Merz. Er stieg aber nicht aus, weil er telefonieren musste. Und alle Delegierten fluteten so um den Dienstwagen herum. Und das war auch schon, also AKK hatte da einen empathischeren Angang. Und sie hat auch gewonnen. Ja? Nur letztlich kann man natürlich sagen, AKK, Laschet und sonst wer, die sind doch alle gescheitert. Und wer ist Kanzler? Merz. Ja? Und wählen wir den Kanzler, der am nettesten zu Lars Haider ist? Oder
Nein.
Wählen wir den Kanzler, der am besten für Deutschland, Europa und die Welt ist? Ja, also man kann es ja immer von beiden Seiten sehen. Ne?
Ich will ja nur verstehen, wie dieser ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das einfach nur ein schlechter Moment war. Aber weißt du, dann siehst du solche Dinge wie dieses, also es gibt ja 2 berühmte Selfies von Regierungen. Das eine war das FDP und Grüne bei der Ampel und das andere war das mit den 6 Männern vor Beginn der neuen Regierung, wo du denkst, hey Leute, Das muss doch einem auffallen eigentlich, oder? Im Jahr 2025 ist ihm aber zum Beispiel nicht aufgefallen.
Ja, aber andererseits, ich meine, der ist Kanzler. Also kann man nicht auch sagen, das ist alles B-Note? Ist alles B-Note?
Also ich will nur verstehen, wie der, also genau, natürlich, ne? Mag alles, also, ne, aber genauso gut könnte man sagen, Donald Trump ist US-Präsident. Ist das alles andere nicht nur B-Note?
Naja, aber gegen Trump spricht jetzt noch mehr als Umgangsform. Und ich finde zum Beispiel, dass Merz Umgangsformen hat.
Okay, das wollte ich ja von dir wissen.
Also ich habe mal so einen Test gemacht. Wenn man mit den Politikern, wenn man die auf Reisen begleitet, dann sind das ja Flugzeuge der Bundeswehr. Mhm. Ja? Also von Stewardess bis Pilot und Technik, alles Bundeswehr. Und ich habe einfach diese Leute, also diese, wie sag mal, Gewerke im Flugzeug, die Leute gefragt, wie ist denn der Merz so? Und die waren alle angetan.
Okay.
Weil der ist wohl durchs Flugzeug gegangen, also gut, der ist jetzt auch selber Pilot, aber hat jedem die Hand gegeben, was machen Sie hier, schön, dass Sie da sind, so. Ja. Und auch bei Olaf Scholz haben eine Menge Leute gesagt, dass er nicht zugänglich ist. Also gerade im Gespräch mit normalen Leuten, die jetzt nicht Chefredakteur des Hamburger Abendblatts sind. Also, wenn ich Hamburger Bürgermeister wäre, würde ich auch nett zum Chefredakteur des Hamburger Abendblatts sein.
Ja, Olaf, wahrscheinlich ja. Aber wahrscheinlich, aber es ist natürlich, genau, das, also Olaf Scholz ist kein Weltmeister des, sagen wir mal, Smalltalk ist jetzt nicht seine Erfindung, aber das glaube ich, das würde Joe Biden und Emmanuel Macron genauso von Olaf Scholz erzählen.
Ja, aber also ich glaube, Friedrich Merz ist nicht Weltmeister im Journalisteneinseifen. Deshalb hat er auch lange eine schlechte Presse gehabt, aber er ist trotzdem Kanzler geworden. Ja. Und so auf dieser normalen Ebene von Leuten glaube ich nicht, dass... Also da kriege ich ein Feedback. Also er selber zum Beispiel sagt immer, er spricht von seinen Kindern und seinen Enkeln.
Mhm.
Ja? Und das eröffnet dem auch Erfahrungsräume, die vielleicht Vorgängern verstellt waren. Ja? Also das kann man immer von zwei Seiten sehen. Und da muss ich auch sagen, vielleicht ist das auch so eine Berufskrankheit, aber also zum Beispiel Joschka Fischer konnte verdammt patzig sein. Aber trotzdem hat er als Außenminister beim Balkan ein paar Sachen verdammt richtig entschieden. Ja, also am Ende ist es doch halt, es ist nicht nur nett.
Mir geht's ja nur um die Frage, ob ich zum Beispiel dadurch ein falsches Bild von ihm bekomme, weil ich ihn schlicht nicht so gut kenne. Wenn du das
nee, ich glaube, wir könnten noch mehr so Anekdoten sagen.
Okay.
Wobei, die ist schon krass.
Und dann habe ich gelernt, dann denkst du, Friedrich Merz ist der wichtigste und mächtigste Mann Deutschlands. Und dann lese ich in deinem Buch, stimmt das? Oder sind die wichtigsten Männer Deutschlands, nicht er, der Herr Frey, der Herr Dobrindt, der Herr Linnemann und der Herr Spahn. Auf jeden Fall liest sich das so, als ob sozusagen die vier, insbesondere Alexander Dobrindt, so ein bisschen die Fäden spannen, auch die Fäden zu anderen Parteien halten und dann entsprechend, ich will nicht sagen, Friedrich Merz manchmal so zwischendurch mal Briefe und sagen, Friedrich, was sagst du denn dazu? Aber als ob sozusagen das ganze die strategische Untermauerung eher von diesen vier Herren kommt und Friedrich Merz dann derjenige ist, der das mehr oder weniger umsetzt oder nicht.
Nee, das glaube ich wäre eine Überinterpretation. Wo der Unterschied liegt, und zwar interessanterweise sowohl zu Scholz als auch zu Merkel, die beiden waren Meister der Kleinteiligkeit.
Mhm.
Ja, also wenn sich die Ampel verhakt hatte im Koalitionsausschuss, dann saßen die im Kanzleramt in unterschiedlichen Räumen und Scholz ging persönlich zu den Grünen und dann persönlich zur SPD und da fragte er, wenn wir hier bei Punkt 8 noch was machen, könnt ihr dann bei Punkt 9 nachgeben. Also ein Meister der Kleinteiligkeit. Und Merkel hat auch so gearbeitet. Und Merz arbeitet so nicht. Merz sagt, wir müssen dahin und wie wir das machen, da wird dann einer losgeschickt. Ja, und das führt dazu, dass in den Verhandlungen mit der SPD über die Regierungsbildung, als sie sehr verhakt sind, zum Beispiel Dobrindt sowas macht. Also Dobrindt geht zu Klingbeil und sagt, wenn wir hier machen, könnt ihr also so. Ja, das ist einfach ein anderer Angang an Politik.
Aber Dobrindt spielt schon eine Rolle, die man so von außen gar nicht wahrnimmt. Auch als, interessanterweise, auch als Vermittler, als es dann darum ging, Kontakt aufzunehmen zu den anderen Parteien, dann war das ja immer Dobrindt.
Ja, das ist wirklich interessant, weil also A, Dobrindt ist ja noch nicht mal CDU, der ist ja CSU, ja, also ist eigentlich gar kein Vasall von Merz, sondern von Söder, schafft es aber in diese zentrale Rolle zu kommen und hat dann Drähte erst zur SPD, dann zu den Grünen, als sie die brauchen für die ganzen Kredite und dann, absolute Ironie, sogar zur Linkspartei als nämlich irgendwann die Stimmen der Linkspartei gebraucht wurden, um die Geschäftsordnung zu ändern, dass der zweite Wahlgang für den März noch am gleichen Tag stattfinden kann. Da findet auch Alexander Dobrindt die entscheidende Handynummer in seinem Gerät.
Und da sind wir schon bei etwas, was du als einen Teufelskreis beschreibst. Einerseits ist da diese Brandmauer zur AfD, die ich habe dir nachgeschenkt. Die Brandmauer zur AfD.
Service.
Ne, Brandmauer zur AfD, die aufrechterhalten werden soll. Aber weil sie aufrechterhalten werden soll, führt das dazu, dass man sozusagen man spricht nie als Brandmauer, aber diese Distanz zu den Linken in gewisser Weise aufgehoben werden muss, was wiederum die AfD für sich nutzen kann.
Also prinzipiell ist das Problem, dass die Union hat zwei Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Einmal, wir machen nichts mit der AfD und wir machen nichts mit der Linkspartei. Ja? So, jetzt sind AfD und Linkspartei aber gemeinsam so stark, dass bestimmte Dinge ohne sie nicht mehr gehen. Nämlich alles, wo sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Mhm. Also beispielsweise neuen Verfassungsrichter bestimmen. Oder was anderes im Grundgesetz. Da gibt noch mehr Dinge. So. Und deshalb kommt es zu dieser Problematik. Die wird aber noch wesentlich verschärft. Und deshalb warne ich da so ein bisschen in dem Buch vor, weil je schmaler die Mitte wird, ja, desto schwächer wird sie auch. Und ich mal den Blick zum Beispiel nach Ostdeutschland. In Ostdeutschland haben sie einen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Der muss jetzt immer Kompromisse machen mit Grünen, BSW und Linken, weil die Mehrheit weg ist. Aber wenn sie Kompromisse mit linken Parteien machen, wird die Politik auch ein bisschen links. Kann ja nicht anders sein. Ist völlig natürlich. Das heißt, die Leute sagen, ey, wir haben doch hier den CDU-Ministerpräsidenten gewählt, aber wir kriegen nur so 80% CDU oder 70%. So, und dann sagt die AfD immer, also wenn ihr die reine Lehre wollt, müsst ihr zu uns. Das heißt, da entsteht, das meinte ich mit Teufelskreis, also die relative Schwäche der Mitte führt dazu, dass die Entscheidungen verwässert werden und sie noch schwächer wird und die Ränder immer mehr wachsen. Ja? Und wenn man sieht, wo es hinkommt, guckt man mal nach Frankreich. In Frankreich sind ganz rechts und ganz links so stark, dass sie alle halbe Jahr den Premierminister umschmeißen. Und die kriegen keine Reformen mehr geschafft. So. Und deshalb auch dieser alarmistische Titel Letzte Chance, weil noch haben wir eine Regierung in der Mitte, aber die muss jetzt auch liefern.
Und das Interessante ist, dass das, glaube ich, alle so sehen. Das politische Berlin, die Beobachter, die Menschen, man hört das auch immer, man liest es jeden Tag in irgendwelchen Leserbriefen, die wir bekommen. Und trotzdem hat man den Eindruck, wissen die wirklich, dass es die letzte Chance ist? Weil das, was die neue Regierung jetzt tut gerade, wirkt eben nicht so.
Ich glaube, da gibt's zwei Phänomene. Also es ist ja von dieser Regierung nicht wenig getan worden. Ja, also wir können uns ja darüber unterhalten, ob das richtig oder falsch ist. Aber dass plötzlich so viel Geld da ist, ist ja was Neues. Da passiert was. Ja, und damit wird jetzt ganz viel Rüstung gekauft. Damit wird aber auch die Bahn saniert und die Straßen. Also da kommt jetzt richtig Geld. Kann man dafür sein, kann man dagegen sein, es passiert was. So, dann haben die ja diese Abschreibungen beschlossen, also was sie Investitionsbooster nennen. Also Unternehmen, die investieren, können 30% jedes Jahr von der Steuer abschreiben. Ist auch eine Menge. Und danach sinkt die Unternehmenssteuer 5 Jahre lang um 1%. Auch das hat es in Deutschland lange nicht gegeben. Also sie können sagen, auf dieser materiellen Ebene ist eine Menge gemeinsam passiert in relativ kurzer Zeit.
Mit einem Sondervermögen, was immer ausgeschlossen wurde, ne?
Ja, also man kann ja sagen, alles Mist, aber man kann nicht sagen, ist nichts passiert. Gleichzeitig haben die sich über diese schwierigen Dinge einigen konnten, sich bei anderen Dingen epochal zerlegt. Mhm. Ich sag nur Brosius Gersdorf, bei dieser Verfassungsrichterin. Ja, oder bei der schon angesprochenen Stromsteuer, ja? Also man hat sozusagen das, was relativ schwierig war, hat geklappt. Aber man hat sich vorm Publikum bei Dingen, auf die vorher keiner gekommen wäre, epochal zerlegt.
Das Komische finde ich, also ich habe das so in Erinnerung noch, dass Friedrich Merz ja gesagt hat und gerade Carsten Lindemann, das Erste, was wir tun ist, wir gucken uns mal diesen Haushalt an. Weil in diesem Haushalt ist unglaublich viel Geld drin, was man einsparen kann. Und irgendwie ist das an mir vorbeigegangen oder haben Sie das noch nicht begonnen oder kommt das jetzt noch?
Naja, das Seltsame oder das Interessante ist ja, also es gibt einmal eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben Und dann gibt es dieses Sondervermögen. 500 Milliarden Euro, wahnsinnig viel Geld. Das ist aber für Investitionen. Und jetzt soll vermieden werden, dass getrickst wird und Sachen, die sowieso aus dem Haushalt bezahlt werden müssen, aus dem Sondervermögen bezahlt werden müssen. Und da haben die Grünen meiner Meinung nach eine sehr positive Rolle gespielt, die gesagt haben, wir stimmen nur zu, wenn ihr das ins Gesetz verankert. Mhm. Dadurch hat man aber natürlich eigentlich, obwohl man so viel Geld auf dem Tisch hat, Spardruck. Und deshalb muss der Finanzminister Lars Klingbeil auch noch 30 Milliarden finden. Und das ist nicht trivial. Also die Ampel hat zum Schluss keine 3 Milliarden mehr gefunden.
Aber das, und das ist ja das Lustige, weil doch die CDU, CSU gesagt hat, Carsten Lindemann, das ist ganz einfach. Da steckt so viel drin, was wir sparen können. Und jetzt tun sie sich mit so hier mal eine Milliarde, da mal eine Milliarde schwer. Wir kommen dann gleich noch zu dem Thema, was wird eigentlich aus dem Sozialsystem? Weil das ist ja offensichtlich jetzt das große, oder wir können gleich dazu kommen, das ist ja das große Thema des Herbstes, kann man das sagen, dass ja die Fragen geklärt werden müssen. Es geht um Bürgergeld, es geht um die Rente, es geht um die Krankenversicherung. All diese drei Themen müssen angegangen werden. Und man hat so den Eindruck, das weißt du besser als ich, da ist die SPD und die CDU sind da Lichtjahre voneinander entfernt.
Naja, also man hat in dem Podcast, den ich heute Nachmittag mit Dagmar aufgenommen habe, Machtwechsel heißt der, können Sie ab morgen hören. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wo es gute Podcasts gibt, finde ich noch besser.
Überall, wo es Podcasts gibt. Da sagen wir, die eigentliche Frage, die sich stellt, ist, was ist eigentlich der Plan? Was ist eigentlich der Plan? Ja, so. Und ich glaube, die haben sich noch nicht geeinigt. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, weil Merz hat ja, wie schon gesagt, diese viel Geld und auch Reformen. Also er hofft, dass die Wirtschaft anspringt. Mhm. Ist bisher aber nicht passiert. Wenn die Wirtschaft angesprungen wäre und wir Wachstum hätten, wäre das alles ein bisschen einfacher, weil dann kann man ein bisschen was verteilen. Aber es muss jetzt was gemacht werden, ne? Und ich weiß nicht, ob die Idee schon da ist. Ich glaube nicht.
Aber tatsächlich, es muss ja einen Plan geben. Also es gibt ja verschiedene Überlegungen. Dann kommt zum Beispiel die SPD, die sagt, wir erhöhen die Steuer für die Menschen, die besonders viel Geld verdienen. Es gibt andere, die dann um die Ecke kommen und sagen, müssen nicht endlich die Beamten auch in die Rentenkasse einbezahlen. Dann gibt es wieder die Nächsten, die sagen, das Krankensystem funktioniert so nicht mit gesetzlich und privaten Dingen. Also muss man nicht tatsächlich, um diese letzte Chance zu nutzen, jetzt in diesem Jahr noch grundlegende Reformen, also die fast schon Revolution sind, auf den Weg bringen, weil sonst diese letzte Chance vertan wurde?
Ja, und im Koalitionsvertrag konnte man sich auf entscheidende Dinge, die jetzt anstehen, nicht einigen und hat gesagt, wir setzen Kommissionen ein. Ne? Und jetzt kann es sein, dass eine Kommission einfach nur das Problem 2 Jahre verschleppt. Aber wenn man es mal positiv sehen will, auch die Agenda 2010 hat mal mit einer Kommission angefangen. Also es kann auch sein, dass die irgendwann sagen, die Lage ist hart, die Experten empfehlen was, jetzt müssen wir uns alle zusammenreißen und was machen, was wir nicht im Parteiprogramm stehen haben. Ja, ich würde dem das Wort reden. Es ist aber noch nicht geschehen.
Und das Interessante ist, dass ja sozusagen, glaube ich, alle der Meinung sind oder wird überall so besprochen, kommentiert, dass Friedrich Merz ja auf außenpolitischer Bühne eine extrem gute Rolle macht, dass Deutschland wieder da ist. Das ist auch nicht zu vergleichen mit dem, was Olaf Scholz gemacht hat. Und man denkt, das müsste sich doch auszahlen für ihn, dass er da so eine gute Rolle spielt. Tut es aber nicht. Die Werte von Friedrich Merz und die Werte der neuen Regierung sind schlechter, als die der Ampelregierung waren. Was vielleicht auch, das hast du glaube ich auch geschrieben oder mehrfach gesagt, damit zusammenhängt, dass die Ampel, als sie wirklich Herausforderungen hatte, nämlich Gasmangellage und so, eigentlich ganz gut funktioniert hat.
Ja, das ist total interessant. Jetzt haben Sie sicherlich an vielen Stellen gelesen, Friedrich Merz hatte nach 100 Tagen schlechtere Werte als Olaf Scholz nach 100 Tagen. Mhm. Das stimmt. Aber vor den 100 Tagen lag bei Scholz auch die Zeitenwende. Also wenn Sie sich angucken, wie es bei Scholz verläuft, da sinkt es nämlich auch schnell. Und dann macht Scholz die Zeitenwende und dann geht's hoch. Ja. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich glaube, beschreiben zu können. Wenn die handeln, gehen die Leute eigentlich mit. Ja, also Scholz sagt, Zeitenwende, wir müssen was ganz anderes machen. Wir haben immer gesagt, Bundeswehr machen wir jetzt nicht und schon gar nicht liefern wir Waffen. Jetzt ist die Lage anders, ich erkläre es euch. Und die Mehrheit der Leute sagt doch, das stimmt, da gehen wir mit. So, und dann kommen die ja auch mit so Sachen, erinnern Sie sich mal, Putin stellt uns das Gas ab, wir müssen alle sparen. Können wir ein bisschen weniger duschen? Können wir 2 Grad weniger zu Hause machen und so weiter? Und auch da machen die Leute mit. Die Leute sagen ja nicht, Habeck leg dich gehackt, sondern er wird ja in dieser Zeit populärer. Ja? Und also die Ampel, also ich hatte mit schon angesprochenem Hamburger Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtschef, ein Streitgespräch in der Zeit. Ja? Und Schmidt sagt, die Ampel ist gescheitert, weil wir hatten so viele Herausforderungen wie noch keine Regierung mit Russland, Krieg und Amerika und so weiter. Das stimmt, aber die Herausforderungen haben sie nicht umgebracht, sondern in den Herausforderungen waren sie vergleichsweise gut. Und sie wurden schwächer, als sie sich wieder auf ihre Programmatik besonnen haben und angefangen haben, sich mit diesen Dingen zu zerlegen. Und deshalb glaube ich, wenn Merz und Klingbeil rausgehen würden und sagen, Leute, Lagebeschreibung so und so und so, deshalb machen wir jetzt hier 10 Punkte, die wir nicht im Parteiprogramm hatten und von denen uns auch jeweils nur die Hälfte gefällt und ein Drittel gefällt vielleicht niemandem. Aber es muss getan werden, weil ich bin immer noch der Meinung, die Mehrheit der Bevölkerung geht das mit.
Aber Merz könnte es auch so machen wie Scholz mit seiner Zeitenwende, der Teile der eigenen Partei und auch Teile der Koalition überrumpelt hat.
Ja, klar. Aber auch Schröder hat mit der Agenda 2010 Teile der eigenen Partei.
Ja.
So, und als
man muss sie sich nur trauen, oder?
Ja. Na, nur, also das nur. Ist keine Kleinigkeit. Nee. Ja, und Schröder wurde abgewählt. Ja. So, also es ist, wir reden nicht über Banalitäten. Dafür braucht es viel Kraft und politische Führung. Oder nehmen wir schon angesprochenen Joschka Fischer, der gesagt hat, wir waren immer die Partei der Friedensbewegung und jetzt müssen wir NATO-Jets müssen Serben bombardieren, damit die keinen Völkermord begehen. Das waren ja was für Schlachten. Ja, so, es musste aber getan werden. Und ich glaube ja, der Moment, wo Scholz es tut, ist sein stärkster. Die Zeitenwende war richtig. Ja, und vielleicht hätte er noch mehr machen sollen. Vielleicht hätte er sagen sollen, Zeitenwende geht noch weiter, wir können nicht alles machen, was wir uns im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben. Ja?
Trotzdem die große Frage, kommen die da zusammen? Einige deiner Kollegen, wenn man einen Podcast hört, da geht es dann schon darum, ah, wie lange geht das gut mit dieser Koalition? Wie lange hält das? Das fing auch bei der Ampelregierung relativ früh an, dann hielt sie doch über 3 Jahre. Wie ist da ist es übertrieben, wenn man jetzt darüber spricht, ob diese Regierung durchhält, ob die an diesen... Das sind ja existenzielle Fragen, ob die daran zerbrechen könnte?
Also, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hatten eine Regierung der Mitte, die sich selbst in die Luft gesprengt hat, an dem Tag, in dem in Amerika Donald Trump zum Präsident gewählt wird. Das ist doch verantwortungslos gewesen. Egal, wer jetzt da schuld war, das war doch keine gute Sache. Wenn man jetzt sagt, wir haben wieder eine Regierung der Mitte und egal, ob man jetzt Pizza-Erfahrungen mit Merz gemacht hat oder nicht, der ist jetzt nun mal der Kanzler und ob man den Klingbeil mag oder nicht. Sollen die jetzt noch sagen, wir hauen in den Sack? Also das macht doch was mit unserem Land. Ich glaube, dass das nicht gut wäre.
Ne, die Frage ist, ob sie mal versucht, irgendwie zusammen zu bleiben, notfalls auch, indem man eben halt die Entscheidungen, die ausstehen, nicht trifft. Das geht ja auch. Und eben alles versucht, das war ja auch übrigens die Strategie der Ampel. Die Ampel hat ja, wann ist die Ampel gescheitert? Als das Geld aus war. So, das Problem wird diese Regierung nicht haben, weil Geld ist in Unmengen vorhanden und so. Und trotzdem kann es ja sein, dass man, um den anderen nicht zu verlieren, eben dann die großen Entscheidungen
aufschiebt. Ja, aber machen wir mal konkret, ne? Also, wir haben ein Problem mit der Rente. Ja, also der Posten, der vom Bundesetat in die Rente rübergeschoben wird, ist jetzt schon der größte. Ja, also das wächst auf. So, jetzt nehmen wir mal an, da würde ein Bundeskanzler oder ein SPD-Vorsitzender kommen und sagen, Freunde, wir haben das durchgerechnet, wir müssen etwas machen, bei immer längerer Lebenserwartung müssen wir auch ein bisschen mehr arbeiten. Gleichzeitig sehen wir aber ein, dass bestimmte Leute unten bei der Rente jetzt schon schlecht da sind. Also wir bauen auch eine Umverteilungskomponente ein. So, dann die längere Lebensarbeitszeit tut der SPD weh, die Umverteilung tut der CDU weh. Mhm. In dem Raum hier, würden wir nicht mitgehen? Würden wir nicht mitgehen, wenn das die Lösung wäre?
Ja, aber es geht ja schon, genau, das, ich glaube, du hast komplett recht, dass wenn die es einfach mal sagen würden, viele Leute sagen würden, ja, wir haben verstanden, dass da sich was tun muss, weil die Leute ja nicht blöd sind. Und man fragt sich immer, warum sagen sie es dann nicht? Also jeder weiß, dass das Krankensystem, so wie es jetzt ist, nicht funktionieren wird. Jeder weiß, dass das Rentensystem, wie es jetzt ist, nicht weiter funktionieren wird. Warum tun sie sich dann so schwer, dass auch angesichts der Tatsache, dass es die letzte Chance ist, dass die AfD in einigen Umfragen jetzt gleich auf mit der CDU ist oder sogar über der CDU, dass wir nächstes Jahr Wahlen haben, wo man damit rechnen muss eventuell, dass die AfD vielleicht nicht nur stärkste Partei wird, sondern vielleicht sogar so stark, dass sie aus eigener Kraft einen Ministerpräsidenten stellen kann.
Also es braucht viel Kraft, es ist nicht trivial, aber ich glaube, es ist machbar. Also nehmen wir doch mal, was auch in dem Buch beschrieben ist, das Beispiel, da kommt diese große Gaskrise. Da ist der Habeck, der ist der erste Klimaschutzminister Deutschlands und seine Grünen sind völlig Fridays for Future, Greta und Luisa und so weiter. Und dann sagt der Habeck, so, wenn das Gas nicht mehr kommt, muss hier alles weiterlaufen und zur Not auch die Kohlekraftwerke. Das war doch schwer für den und seine Leute. Mhm. Aber es war richtig. Es war richtig. Wir haben doch eingesehen, dass es nicht aus Spaß macht, sondern aus Notwendigkeit. Und die Bevölkerung hat es mitgetragen. So, und dann kommt der nächste Punkt, wo du sagst, oh, wollen wir jetzt in der Gaskrise die AKWs abschalten? Wir haben uns alle mal überlegt, das ist im Gesetz, das muss abgeschaltet werden und die Grünen lagen vor Brockdorf im Schlamm und bla bla bla. Aber ist das jetzt richtig? Und auch da will der Habeck eigentlich, dass die Dinger weiterlaufen. Wenigstens bis wir über den Winter sind. Aber das traut er der eigenen Partei nicht mehr zu. Weil er hat Angst, der Trittin macht eine Sonderpartei da und sonst was. Und dann muss ihn Olaf Scholz mit der richtigen Kompetenz zwingen. Mhm. Aber das wird von der Bevölkerung nicht belohnt. Weil die Bevölkerung will, oder meine These, wenn man es erklärt, wo liegt der Hase im Pfeffer und ich muss etwas tun, was ich vielleicht auch vorher nicht gesagt habe, was mir widerspricht, kann man die Leute gewinnen und es ist erfolgreicher oder erfolgsversprechender, als wenn man es unterlässt.
Wie viel Zeit hat die Regierung da noch? Wir erinnern uns, dass Carsten Lindemann war es, glaube ich, und dann Friedrich Merz hat das auch wiederholt, gesagt hat, die Stimmung muss sich im Sommer merklich gebessert haben. Heute war noch mal ein ganz schöner Tag, aber wenn ich auf die Wetteraussichten für die nächsten Tage gucke, habe ich das Gefühl, der Sommer könnte sich dem Ende nähern. Oder was ist die Definition von Sommer in Berlin? Geht er bis Ende Oktober?
Naja, also Lindemann und Merz argumentieren natürlich auf diesem alten Ludwig-Erhard-Grundsatz, die Hälfte der Wirtschaft ist der Psychologie und die Regierung, die was verändern will, soll erstmal sagen, wir kriegen es hin.
Ja.
Da ist auch was dran. So. Nur, wenn man mal, jetzt mal unter uns, es gibt natürlich auch in der Wissenschaft, würde man sagen, exogene Faktoren. Ja, also die Zölle von Trump, die kosten uns Wirtschaftswachstum. Da können wir uns auch, kann die Regierung sich auf den Kopf stellen. Mhm. Ja, oder bei der Ampel der Krieg von Trump. Also es kann ja in einer schwieriger werdenden Welt was passieren, was scheiße läuft für uns als Deutschland. Das ist doch so. So, und da finde ich auch so ein bisschen, wir sind doch Erwachsene. Wir sind doch Staatsbürger. Also wenn es für unser Land schlecht läuft, dann sind wir doch nicht wie Hühner und sagen, jetzt muss aber die Regierung gestürzt werden, das ist alles Mist. Ja, also es muss doch möglich sein, in einem Land auch durch Krisen zu gehen. Da war doch eigentlich Deutschland auch immer ganz gut drin.
Mhm. Wir müssen zum Ende nochmal, weil du ja...
Es wird so staatstragend, wir müssen unbedingt wieder ein bisschen aus der Koalitionsverhandlung vorlesen.
Nee. Wir gehen nochmal eine Stufe höher. Du warst ja mit Friedrich Merz bei Donald Trump. Richtig, zum Antrittsbesuch. Und ich würde gerne mal deine Einschätzung erfahren. Man hat jetzt zwischendurch den Eindruck, durch all das, was passiert ist, da ist tatsächlich Bewegung drin. Da könnte etwas in Sachen, Frieden ist ein großes Wort, aber da könnte sich was tun. Nun sind schon wieder 1, 2, 3, 4, 5 Tage vergangen und man hat den Eindruck, es stockt. Wie geht das aus? Was erwartet die Regierung da von all dem, was Donald Trump ja auf den Weg gebracht hat? Was die Koalition der Willigen auf den Weg gebracht hat, was das Gespräch mit Putin anbelangt. Wie geht das aus?
Also ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch, weil wenn man sich anguckt, wie Trump da agiert, ist das ja alles sehr kurzfristig. Ne? Also der telefoniert, also Merz hat doch die ganzen Europäer zusammengetrommelt zur Telefonkonferenz und Zelensky eingeflogen, da haben sie alle zusammen mit Trump telefoniert und Trump eingeschärft, es muss einen Waffenstillstand geben, es muss einen Waffenstillstand geben. Und Trump war voll dabei. Und 3 Tage später hat er Putin getroffen und kam aus dem Gespräch raus und gesagt, das machen wir erstmal ohne Waffenstillstand. Ne? Also er hat wenig Geduld oder eine, als Vater pubertierender Kinder würde ich sagen, kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und Putin hat eine lange.
Ja.
Putin hat eine sehr lange. Und deshalb bin ich da sehr, sehr skeptisch.
Auch nach all dem, was passiert ist? Also weil es muss ja jetzt irgendwas kommen. Ich glaube, heute hat Trump die Zölle für Indien nochmal verdoppelt, weil Indien so viel Öl von den Russen nimmt. Also er macht dann ja Sachen durchaus wahr, aber es gibt auf der anderen Seite keine Reaktion, ne? Auch auf der russischen Seite.
Also ich bin ein Experte für Innenpolitik, ja. Aber ich habe natürlich über diese Dinge mit Menschen, die sich da auskennen, viele Gespräche geführt und die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich damit auskennt, ist der Meinung, Putin wird dieses Morden beenden in dem Moment, wo er glaubt, er kann nicht mehr rausholen, als er jetzt hat. Und solange Trump oder Europa oder sonst wer sagt, sollen wir nicht besser aufgeben? Sollen wir das nicht alles lassen? Das bestärkt doch Putin darin, zu sagen, wird vielleicht noch besser. Vielleicht kriegen die Ukrainer keine Waffen mehr und die Front bricht zusammen. Vielleicht kann ich hier noch was rausholen. Also ich glaube, der Weg zum Frieden wäre ein Signal zu senden, du kriegst sie nicht klein. Dann wird er verhandeln. Und solange er nicht weiß, was macht Trump nächste Woche, vielleicht doch so. Aber vielleicht habe ich Unrecht, hoffen wir mal. Ne?
Robin, Bücher von dir, ein Buch, die sind beide, eins ist welches ist verfilmt worden? Die Getriebenen ist verfilmt worden, ja. Richtig?
Das war so lustig, als Boris Pistorius Verteidigungsminister wurde, schrieb jemand, Boris Pistorius sieht aus wie Armin Laschet in einer Verfilmung eines Romans von Robin Alexander.
Ich bin gespannt, die letzte Chance, wenn sie verfilmt würde, ne, wer wäre denn ein guter Mann, um Friedrich Merz zu spielen und wer könnte Olaf Scholz spielen?
Da bin ich total überfragt. Ich habe auch mit diesem Film nichts zu tun gehabt, weil ich mache ja Sachbücher, ja. Das heißt, alles, was bei mir steht, stimmt. Und für diesen Film über die Getriebenen, der sich eng an meinem Buch anlehnte, aber da brauchten die Dialoge, die nicht gefallen sind. Und so habe ich gesagt, das ist alles schön und gut, aber ich kann es nicht machen. Und damals war Merkel Imogen Kogge, die war super. Aber wer jetzt der Friedrich Merz Lookalike? Wer Friedrich Merz? Das ist eine total faszinierende Frage.
Mir jetzt nicht. Es fällt. Wir gucken mal. Wahrscheinlich wird dieses Buch ja nicht verfilmt, weil es sich ja tatsächlich.
Wie heißt der Schauspieler, der Stromberg spielt?
Hui.
Das müssen wir schneiden.
Lieber Robin, ich danke dir sehr. Du siehst übrigens, dass die Stimmung in Hamburg besser ist als im Rest der Republik. Das liegt natürlich daran, dass ein großer Sportverein dieser Stadt wieder. Du bist Schalke-Fan, aber das ist ein anderes Thema. Stimmt das? Bist du Schalke-Fan?
Ja.
Ja. Also ich weiß nicht.
Wir können über alles reden. Nein, auch.
Ich kenne mich einfach in der zweiten Liga nicht aus. Deshalb sonst. Nee.
Ich habe mal vor kurzem ein Auswärtsspiel von Schalke gesehen, aber da hat mich jemand eingeladen in eine Loge in St. Pauli. Aber die Logen in St. Pauli heißen Separé. Ja. Wussten Sie das?
Ja, natürlich.
Muss man nicht als Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt für beide sein?
Nee. Nee, das muss dann schon. Wir haben ja einen Kollegen, der St. Pauli-Fan ist und ich bin. Jetzt reden wir hier so locker und wahrscheinlich heute in einem Jahr treffen wir uns dann wieder, wenn Schalke gegen den HSV spielt. Die Frage ist halt nur, in welcher Liga?
Oh, ja.
Die Frage ist nur, in welcher Liga. Gehst du noch zu Spielen von Schalke?
Naja, da ich ja in Berlin wohne und die in Gelsenkirchen sind, ist das schwierig. Aber ich hatte tatsächlich, ich war als Kind immer im Parkstadion mit meinem Vater. Wir sind da mit dem Fahrrad hingefahren. Und dann hatte ich, um das sozusagen zurückzugeben, immer mit meinem Vater ein internationales Spiel gemacht. Also als Schalke noch international spielte, haben mal 0-7 in Manchester verloren. Oder wir waren zusammen in Madrid und wir waren in Thessaloniki und haben immer so Vater-Sohn-Dinger gemacht. Und jetzt ist Schalke ja leider nicht mehr international und mein Vater ist auch schon ein bisschen was älter. Jetzt machen wir immer so kleine Sachen, also Augsburg oder... Jetzt müssen wir mal gucken. St. Pauli waren wir neulich, habe ich ja erzählt. Ich weiß nicht, dieses Jahr steht noch aus.
Genau. Ich musste einmal dann denken, als der HSV das letzte Mal in der ersten Liga war, da war ich mal bei einem Spiel, das erklärt so ein bisschen die Hamburger Stimmung, bei einem Spiel gegen Borussia Dortmund und der HSV verlor 0-5 gegen Borussia Dortmund zu Hause und die hätten auch 0-10 verlieren können. Ich saß da ziemlich bedröbbelt, wie der Hamburger sagt und dann kommt ein Hamburger Kaufmann, den Namen lasse ich jetzt mal weg und sagte, Alter, was ist denn mit Ihnen los? Ich sage, ja, das war ja furchtbar. Wir haben gegen Dortmund 0-5 verloren. Alter. Na und? Ich sag, wie na und? Ja, und die Dortmunder, was sollen die denn jetzt machen? Ich sag, was sollen die Dortmunder machen? Dann sagt er, wissen Sie was, die Dortmunder, die können sich jetzt 2 Stunden freuen, dass sie gewonnen haben. Und dann müssen sie zurück nach Dortmund. vielleicht mit dieser... Ich weiß, dass du den Abend in dieser Stadt, die berühmt ist für ihr hanseatisches Understatement, verbringt. Robin, es war eine große Freude. Robin Alexander wird jetzt gleich da hinten an diesem Tisch sein Buch signieren. Er schreibt, du schreibst da alles rein, was sich die Menschen
wünschen. Also ich signiere wie alles, ich gehe nicht weg, aber wer nicht lange warten will, ich habe eine große blaue Kiste schon vorsigniert.
Mit den Namen schon? Also so bist oder ja, so, so allgemein? So.
Nee, ich habe da reingeschrieben Lars Haider.
Für Marion, für Dieter.
Oder nee, so, ich habe einfach...
Nein, also ich, lassen Sie das, ich kann es wirklich, es ist, ich bin ganz froh, meine Eltern warten wie verrückt auf dieses Buch, ich werde es gleich weitergeben. Ich danke Robin, großartig, dass du heute hier warst. Wir treffen uns
sehr viel Spaß hier.
Wir treffen uns in 4 Jahren dann wieder. Wie heißt das Buch dann?
Na, ich weiß nicht, meine letzten 3 Bücher hießen Die Getriebenen, Machtverfall, Letzte Chance. Meine Frau meinte, ich sollte so eine gute Laune-Kiste daraus machen, in so einem schwarzen Schuber. Ich weiß nicht, allerletzte Chance?
Allerletzte.
Klingt nicht, oder?
Klingt.
Also im Titel muss man auch lange arbeiten.
Robin Alexander, vielen Dank.
Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.